Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Mein Name ist Katrin und mit mir im Studio ist mein wundervoller Ehemann, der Benjamin. Hallo Benni.
Hallo, ich habe hier quasi, damit das Mikrofon, das der Ständer ist irgendwie kaputt und das Mikrofon ist so schwer und ach, bist das kindisch, dass du darüber lachst, dass mein Ständer kaputt ist, aber auf jeden Fall, ich gehe darauf jetzt auch gar nicht ein und versuche hier einen erwachsenen Podcast zu machen. Mhm. Führt das dazu, dass das Mikrofon zu schwer ist? Und das heißt, man kann sich das ja vorstellen, dass es quasi, es drückt dann immer runter, das Mikrofon, sodass das absackt. Und jetzt haben wir als coole Lösung gefunden, dass wir auf die andere Seite des Ständers eine Handtasche von Katrin dran gehängt haben, eine Stitch-Handtasche, die jetzt als Gegengewicht funktioniert. Das ist total großartig und sieht eigentlich ganz cool aus. Eigentlich müssten wir ein Foto davon machen.
Ja. Es ist schön, dass meine Tasche an deinem Ständer hängt.
Ja. Boah, ey, wie kindisch kann man sein? Von mir wäre so ein Gag nicht gekommen. Ich bin viel zu erwachsen für so einen Scheiß.
Mr.
Moby Dick.
Moby Dick. Ja, wir sitzen hier immer noch zwischen unseren Umzugskartons in der alten Wohnung. Bald steht der Umzug an, aber wir haben uns es trotzdem nicht nehmen lassen, für euch einen neuen Podcast aufzunehmen. Eigentlich ist dieser Podcast für uns, aber wir nehmen ihn auf, damit ihr ihn auch hören könnt. Sind wir nicht nett?
Es klingt auch so ja, wie so Politiker. Eigentlich ist es für uns, aber Richtig. Wir machen es für euch.
Ja, das, wenn Politiker mehr ehrlich reden würden, würden sie sowas sagen, oder?
Boah, jetzt klingen wir wie ganz schlimme Menschen. Also das kann man eigentlich nicht so stehen lassen, ne? Also so, sonst klingen wir wie die da oben, die das alles so.
Ach, so meinst du?
Ja, genau. Die das hier in ihren Fäden haben. Also die Welt ist auch nur so, weil die da oben das wollen. Nicht, weil die Welt problematisch ist. Probleme gibt es gar nicht. Die da oben könnten die alle lösen. Alle.
Ah. Es sind immer ganz einfache Lösungen für komplexe Probleme.
Ja, ist tatsächlich so, ne?
So ist es immer, ja. So läuft das Leben, so ist es. Ja, wir wollen heute über Guillermo del Toros aktuellsten Film Nightmare Alley sprechen. Doch bevor wir das tun...
Warte. Ja, ich möchte ganz kurz... ich habe generell Bock, dass wir so ein bisschen im Podcast auch mal uns so ein bisschen die Filmografie von Guillermo del Toro angucken, weil durchaus ein interessanter Regisseur. Mhm. Und finde, die Filme bieten einiges zu besprechen und habe da auch Bock drauf. Bei Nightmare Alley wird es jetzt auch heute mehr so tatsächlich mal über den Film sprechen, wer ihn gesehen hat. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen. Es ist sicherlich zumindest für mich ein Film, der am Ende auch einige Fragezeichen offen lässt und auch nochmal Gesprächsbedarf anbietet. Also ich glaube, heute ist der Podcast für alle, die so Bock haben, sich mit dem Film noch ein bisschen auseinanderzusetzen und uns gegebenenfalls auch, also zumindest mich, mit ihrer Meinung zu bereichern. Es sei denn, Katrin kriegt gleich einen geistigen Samenerguss und wird quasi mein Nichtwissen so befruchten, dass ein glückliches Verstehen des Filmwissenskind rauskommt.
Wow. Das ist schon ganz in der Manier dieses Films gesprochen. Doch bevor wir dahin kommen, reden wir über ein übergeordnetes Thema, und zwar habe ich mir heute das Thema Macht bzw. mächtige Menschen rausgesucht.
Das ist doch völliger Quatsch. Ich kam heute so zu Katrin und habe gesagt, sollen wir über Macht oder über Obdachlose sprechen? Also, und jetzt sagt sie, wie du das verzerrst in der Öffentlichkeit. Nein, wir müssen da einfach mal drüber reden. Also.
Du meinst, wir sollen jetzt allen Leuten sagen, wie du in deiner popeligen Unterhose auf der Couch gesessen hast? Und gesagt hat, wollen wir über Macht oder Obdachlose reden?
Das stimmt so nicht. Ich bin von der Arbeit gekommen und hab das gesagt.
In deiner popeligen Unterhose.
Na und? Es ist halt meine Arbeitskleidung. Wenn ich nicht Lehrer bin, dann mache ich halt Dinge in popeligen Unterhosen. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Lass uns lieber über Macht reden.
Okay. Naja, also trotzdem, du hast mir ja zur Auswahl gestellt, ob wir das Thema Obdachlose oder Macht heute besprechen wollen. Und ich habe das Thema Macht bzw. mächtige Menschen ausgesucht. Und genau.
Wie du die Dinge dann doch noch zu deinen Gunsten auslegst. Also,
mein Gott.
Herr Richter, hören Sie das? Also ich sage das, weil ich einfach mit meiner Kopf quasi mittlerweile dieser Podcast, ich werde das einfach bei der Scheidung alles als Gerichtsmaterial quasi mit einbringen. Und
So wie bei Johnny Depp und Amber Heard.
Genau. Mhm. Und es wird auch mindestens medial genauso wichtig sein, unsere Scheidung.
Es geht ja sehr viele Menschen was an. Ja, wir könnten so ein hier Pietro Lombardi-Ding machen.
Das ist so ein Name von einem, also den kenne ich, aber ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. So. Also ist das ein Sänger? Hoffentlich ist das jetzt nicht unser Außenminister oder sowas.
Um Gottes Willen, nein. Glücklicherweise nicht. Nein, das ist so ein Sänger über so eine Castingshow halt. Der, glaube ich, mit nicht sehr viel Intelligenz brilliert hat, aber trotzdem geschafft hat, seine Mitkonkurrentin irgendwie rumzukriegen. Und die haben dann zusammen ein Kind gezeugt, was im Fernsehen gezeigt wurde und sowas.
Aus irgendeinem Grund sieht er jetzt in meinem Kopf aus wie Frau Baerbock. Aber ist egal. Lass uns einfach zum Thema Macht kommen.
Ja, genau. Also bevor wir auf den Film eingehen, wie gesagt, ein übergeordnetes Thema, was so ein bisschen auch vielleicht Thematik des Films streift, aber nicht Hauptthematik des Films ist. Und um einzusteigen, habe ich mir gedacht, ich frage einfach mal dich, wie stehst du zum Thema Macht, beziehungsweise wärst du gern eine mächtige Person?
Nein, also...
Okay, das kam.
So. Die Frage ist, welche von meinen Fragen habe ich so beantwortet? Ne? Also die Frage, wie stehst du zum Thema Macht oder wäre ich gerne eine mächtige Person? Ich werde es nicht verraten.
Hier ist die Intelligenz unserer Zuhörer gefragt.
Genau, aber es ist trotzdem so, dass, also ich finde es total absurd, mir mag das überraschen, aber ich habe darüber nachgedacht, genau, in dem Film gibt es wieder so eine klassische Person, die generell als sehr mächtig gilt, deswegen kam ich überhaupt auf das Thema. Und es gibt ja einfach Menschen, die das irgendeinem Grund attraktiv finden, mächtig zu sein. Und fand das tatsächlich mal besprechenswert. Also wir sind jetzt sicherlich kein Psychologie-Podcast. Niemand von uns hat Psychologie studiert. Aber ich finde es auch durchaus legitim, einfach mal kurz als Laie zu fragen, was strebt diese Menschen an? Also ich behaupte mal, also es gibt ja schon in den Zeitungen zumindest, jetzt sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, das irgendwie, weiß ich nicht, dann steht da irgendwie sowas wie Donald Trump, der mächtigste Mensch der USA oder der mächtigste Mann der Welt oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich natürlich bewusst Donald Trump gewählt und war nicht politisch aktuell, um es vielleicht sogar noch ein bisschen plakativer darzustellen.
Naja, okay, der war ja mächtig vor seiner Präsidentschaftswahl da. Also der ist ja generell mächtig.
Also die Frage ist, also ich würde jetzt in zwei Fragen für mich gliedern, die ich mit dir besprechen will. Und zwar erstens, glaubst du, es gibt halt wirklich Personen, die für sich das Interesse daran haben, genau das zu sein, mächtig? Und wenn ja, wäre die Frage, warum? Weil ich stelle mir das als sehr anstrengend vor, weil beim Macht haben bedeutet ja eigentlich Verantwortung für andere zu tragen. Mhm. Also die Frage ist, glaubst du, es gibt auch so eine Person wie Bolsonaro, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber wir alle wissen den brasilianischen, was ist denn das? Ist das ein
Präsident?
Diktator. Der dann einfach für sich mächtig sein möchte und dem andere Menschen scheißegal sind. Also wir müssen das jetzt nicht an ihm besprechen, aber glaubst du, es gibt solche Personen? Und die zweite Frage ist, glaubst du, es gibt auch in der Bevölkerung eine größere Schicht, die sagen, ja, ich finde es erstrebenswert, mächtig zu sein und ich schaue zu den Mächtigen der Welt auf? Also
bestimmt gibt es diese Menschen. Also es ist halt, mir liegt das komplett fern. Deswegen ist es so schwer für mich, das nachzuvollziehen. Vielleicht ist deswegen auch, habe ich das Thema gewählt, weil es für mich interessant ist, mal darüber zu reden. Deswegen kann ich jetzt aus meiner beschränkten Sicht, die in sich glücklich ist und nicht nach Macht strebt, sagen, ich würde es immer so sehen, wenn jemand Macht haben will, dann resultiert das aus einer gewissen Ohnmacht heraus. Also aus, ich habe was erlebt, was mich total ohnmächtig, also nicht handlungsfähig gemacht hat. Und dieses Szenario will ich nie wieder erleben, deswegen baue ich mir jetzt Macht auf. Macht, also für mich ist es auch generell ein sehr negativ besetzter Begriff. Also ich verbinde das auch immer mit Leuten, die eine gewisse, Ellbogenmentalität haben, die sich selber halt nach vorne bringen wollen. Also Macht bedeutet für mich immer jemand, der kämpft darum, mächtig zu sein, also berühmt zu sein und
Geld zu haben. Darf ich da mal kurz einhaken? Das finde ich ganz interessant, weil das habe ich nämlich auch in der Besprechung, Vorbedenkung quasi von mir selbst gedacht. Das ist tatsächlich genau das, diese negative Konnotation. Es wird halt sehr selten irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob ich es jemals erlebt habe, dass das Wort positiv benutzt wird. Dass man sagt, das ist jemand, der mächtig ist, aber man meint, dass durch Filme haben wir auch immer das Gefühl, dass solche Personen gleichzeitig auch immer direkt zwielichtig sind, ne? Also,
Oder weiß ich nicht, ein Drogenimperium haben oder sowas, ne? Oder Warlord sind.
Habe ich jetzt beim amerikanischen Präsidenten nicht gerade, aber...
Naja. Jedenfalls nicht beim aktuellen. das ist vielleicht, also vielleicht das positivere Wort ist keine mächtige, sondern eine herrschende Person, also sowas wie ein König oder so. Vielleicht kommt es irgendwie daraus, geschichtlich daraus, dass jemand, der Macht hat, auch sehr allein in seiner Position ist, ne? Also ich meine, die Welt hat sich in den letzten 200 Jahren so krass gewandelt und das ist ja echt kein, also das ist ja keine Zeit. Ich meine, meine Oma ist, glaube ich, geboren, aber also meine Urgroßeltern waren gelebt, als es noch einen König gab in Deutschland. Ne, und also das muss man sich mal vorstellen, das ist 3 Generationen her. Ne? Das ist nicht lange.
Okay.
Und da gab es halt schon, also und da war der Machtbegriff einer, der mit Geld einherging und damit unabhängig zu sein. Und ich glaube, wenn du der kleine Bauer bist, die es einfach zuhauf gab, ist man halt danach gestrebt, was Höheres zu werden. Das ging aber damals zu der Zeit noch nicht. Und irgendwann kam ja, weiß ich nicht, die Industrialisierung und da konnten die Menschen dann wirklich diese Macht aufbauen und mächtig werden. Also vielleicht ist es halt eher aus diesem Urwunsch heraus dann, ich schaue zu jemandem auf, ich könnte derjenige sein, der da oben steht.
Ich will jetzt nicht voll abdriften, aber du hast mich mit so einem Nebengedanken, weil ich nicht unser Geschichtsunwissen irgendwie kundtun möchte, wäre es nicht eher ein Kaiser gewesen als ein König? Also
und was ist der Unterschied zwischen König und Kaiser?
Ja, also tatsächlich könnte ich den jetzt hier exakt nicht erklären. Wir sind ja kein Geschichtspodcast, aber du hast jetzt an Wilhelm gedacht, oder? Also,
ja,
genau.
Ja.
Und das wäre ja, das war ein Kaiser gewesen.
Das war ein Kaiser, stimmt. Ja, aber so, du weißt, was ich sagen will.
Genau, ich konnte jetzt nicht, wenn mir jetzt einer sagen würde, erklären Sie hier den Unterschied zwischen Kaiser und König, könnte ich das nicht machen. Wenn es jemand kann, erklärt ihn uns gerne. Wir könnten ihn auch nach dem Podcast nachschlagen, aber das tun wir eh nicht. Nochmal aber zurück zu dem, und dann hast du gerade was von der Ohnmacht gesagt, das ist schon eine ganze Weile zurückgesprungen jetzt. Ich habe mich auch gefragt, aber gibt es so Leute, die, vielleicht ist das jetzt auch falsch und aus dem Tierreich sagt mir jetzt jemand, nee, das ist Quatsch, dass du erzählst, aber die dann so eine Katzenmentalität haben, also im Sinne von, dass sie über jemand anders, also eine Katze hat ja irgendwie die Neigung, mit dem Essen zu spielen und das hat ja auch so ein bisschen so eine Machtwirkung für mich. Es kann sein, dass das jetzt irgendeine sinnvolle Funktion hat, dass Katzen das gar nicht machen, weil sie über jemand anders mächtig sein wollen, sondern dass Katzen das tatsächlich aus einem ganz anderen Grund machen, zum Beispiel Übungsbedarf oder irgendwie sowas. Da bin ich nicht Biologe genug, um das jetzt erklären zu können. Aber glaubst du, dass es auch einfach Leute gibt, die Befriedigung darüber empfinden, über andere Leute eine Macht auszuüben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die total befriedigt aus zum Beispiel einen Handel gehen, wo sie irgendwas komplett unter Wert gehandelt haben und damit ein Schnäppchen gemacht haben. Das ist so, also so bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Deswegen kann ich das so wenig verstehen, aber ich weiß, dass es solche Leute gibt.
Ich glaube, ich verstehe den Vergleich dazwischen nicht. Also wenn ich jetzt irgendwas günstig kaufe, freue ich mich auch. Aber
ja, aber wenn ich den anderen abziehe, so, weißt du, so, wenn der da nicht versteht, keine Ahnung, dieser Goldring ist 10.000 wert und ich kaufe den für 10 Euro.
Okay, ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil man ja dann doch irgendwie, das würde mich eher betrüben, mit jemand anders so umzugehen.
Ja, und Macht über jemanden auszuüben, wenn ich das halt als was sehr Positives empfinde, dann ist das für mich eine ähnliche Situation.
Okay, vielleicht kommen wir tatsächlich nicht weiter und irgendwie hat sich die Frage hier so ein bisschen im Kreis gedreht, weil wir beide irgendwie von der Natur irgendwie nicht so sind, dass wir das Gefühl verstehen können, aber...
Ja, es ist, also vielleicht kann man es nochmal, ich hatte in meiner Vorüberlegung darüber nachgedacht, was dass es für uns auch eine Art von Macht gibt, und zwar wir sind Eltern und wir haben Macht über 2 sehr kleine Wesen und manche Menschen missverstehen diese Macht auch. Also ich kann mein Kind zwingen, Dinge zu tun, die ich will. Also jetzt, oh Gott, das klingt halt dramatisch, aber zu sagen, du musst jetzt Danke oder du musst jetzt Bitte sagen oder sowas. So, ich kann das diesem Wesen halt aufropfen. Und manche Menschen glauben ja, dass das was Positives ist, wenn ich mein Kind zwinge, irgendwelche Dinge zu tun, die als gesellschaftlich anerkannt sind. Ja, genau. Also da gibt es ja auch so Machtspiele dann mit deinen Kindern. Und das wäre ja das quasi das Ganze nur im Kleinen, ne? Also das kann halt jeder haben.
Aber dann würde ich sagen, ist der Gegenbegriff zur Macht vielleicht Verantwortung, weil ich es eher ich empfinde mich meinem Kind gegenüber nicht als mächtig, sondern tatsächlich eher als verantwortlich und manchmal auch bedrückend verantwortlich, dass ich mir schon fast schuldig vorkomme, weil die Last also nicht so groß und nicht zu groß ist, aber schon doch sehr bedeutend, dass ich diesem kleinen Menschen oder diesen beiden kleinen Menschen dann eben dem Leben gegenüber aussetze und sage, ich habe die Verantwortung, die beiden lebensfähig zu erziehen. So, und das,
Richtig. Und vielleicht kann man das sehr schön verknüpfen und auf der anderen Seite, also wenn man sagt, das ist da Verantwortung und vielleicht auf der anderen Seite steht dann Kontrolle. Also wenn ich jetzt anfange, mein Kind zu zwingen, Sachen zu sagen oder jetzt musst du aber mal der Oma ein Küsschen geben, keine Ahnung, solche Sachen, ne? Dann ist es vielleicht, wenn man es jetzt auf eine Staatsform überträgt, weil man da ein mächtiger Herrscher ist, vielleicht auch so, ich muss jetzt hier kontrollieren, dass da keine Gegenströmungen gegen mich entstehen oder dass ich dann halt wirklich zum Diktator werde, ne? Und da wir halt nicht die kontrollierenden Menschen sind, für mich ist das immer irgendwie was dann auch in der so tiefen psychologisch begründet liegt, weil ich auch kein Psychologe bin und das auch nicht sagen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass Menschen, die dann halt diese Ohnmacht oder diese Nichtkontrolle erfahren haben.
Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt einfach so einhake, aber vielleicht hast du dann doch recht mit deiner These. Es muss ja nicht auf jeden zutreffen, aber diese Ohnmacht mag ja nicht sein ein spezielles Erlebnis individueller Natur, sondern letztendlich sind wir ja von vornherein alle ohnmächtig, weil wir wissen, wie das Leben ausgeht. So, wir können nichts dagegen tun, dass wir einfach wieder ins Gras beißen werden. Und damit könnte Macht auch quasi ein Kampf gegen die Ohnmacht der eigenen Bedeutungslosigkeit sein.
Also, naja, also dass man in dem Sinne unsterblich wird, dass jeder sich an einen erinnert.
Ja, oder irgendwas Weltbewegendes getan hat. Super deprimierend, Leute. Wir haben euch hier gerade im Podcast gesagt, dass ihr ins Gras beißen werdet und dass ihr bedeutungslos seid und aber
geliebt werdet.
Genau, aber wenn ihr euch beruhigt, zumindest sitzen wir mit euch in einem Boot, weil wir auch den Spielkinder-Podcast bedeutungslos empfinden und es tatsächlich auch gar nicht mein Bestreben ist, dass der über Jahrtausende quasi als Zeichen der Zeit überdauert. Aber wenn ich so drüber nachdenke, kriege ich auch so ein bisschen Bedürfnis, wenn ich also.
Was jetzt?
Ja, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, nein, aber das, was ihr hier sagt, so, also jetzt vielleicht nicht unseren Exkurs zum Thema Macht, aber manch anderer Dialog miteinander, das hört sich die Menschheit noch Jahre danach an. Das ist so ein bisschen wie bei Bill und Ted, nur als Podcast. Also wir machen den Podcast, der die Welt in Zukunft vereint, dann fände ich das irgendwie schon wieder schön. Also vielleicht will ich dann doch auch in irgendeiner Art und Weise mächtig sein, ohne es zu wissen. Ja, egal.
Wir könnten eine Religion gründen.
Das war jetzt völlig abwegig, aber übrigens das Thema Religion fände ich auch mal geil zu besprechen. Warum bin ich noch nicht auf die Idee gekommen? Also als Religionslehrer wäre es tatsächlich mal interessant, über Religion zu sprechen.
Da wäre mal interessant, was du zu sagen hast.
Ja, also da könnte ich viel zu sagen. Es wäre ja auch ein bisschen lang für so einen kurzen Talk, aber vielleicht kann man sogar tatsächlich beide Themen Macht und Religion miteinander eigentlich verknüpfen. Aber das tun wir jetzt hier nicht, sondern wir gehen jetzt, glaube ich, zu Nightmare Alley, oder?
Genau, jetzt würde ich sagen, beenden wir damit den Themen-Talk und besprechen jetzt mal den Film. Wie immer werden wir zuerst einen spoilerfreien Teil haben, wo wir den Film zusammenfassen und bewerten werden. Und nach einem Spoiler-Alarm besprechen wir den Film dann nochmal so ein bisschen mehr in der Tiefe und gehen dann halt natürlich auch auf Handlungen ein, die nach dem Spoiler-Moment quasi passieren. Genau, ich würde dann in alter Manier dich bitten, Benni, kurz den Film zusammenzufassen, spoilerfrei, und eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10 zu geben, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, was du je gesehen hast.
Okay, ich bin total schockiert, obwohl ich wusste, dass es so laufen könnte, habe ich mich null emotional darauf vorbereitet und finde es gar nicht so leicht, den Film mal eben spoilerfrei zusammenzufassen.
Ja, ist.
Wir gehen also quasi folgen einem Mann, dessen Namen ich gerade nicht kenne.
Stan oder Stanley?
Stanley. Und dieser wird von Bradley Cooper gespielt.
Stanton heißt der, also Stan.
Stan, okay. Der wird von Bradley Cooper gespielt. Und das ist ein Mann, der, nachdem er offensichtlich, und das kann man, glaube ich, spoilerfrei erzählen, irgendwas erlebt hat mit einer Leiche. Also wir sehen, dass er sein Haus verbrennt und dass er irgendwas quasi in ein Loch zieht, direkt in der ersten Sequenz. Kommt er zu einem Zirkus oder zu einem Jahrmarkt, ist das mehr, und fängt da als Gehilfe an und lernt verschiedene Personen kennen und arbeitet sich tatsächlich so ein bisschen in das Jahrmarktgeschehen ein und entwickelt von da aus seinen Weg und in dem Film verfolgen wir seinen Weg.
Genau, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, das Setting ist so in den 30er Jahren gesetzt, in Amerika.
Genau.
Ja.
Und ist so vom Genre quasi, ist, weiß ich nicht, zwischen, weiß ich, Krimi und man sagt ja immer Film Noir, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber
Noir, ja.
Da kann man ihn irgendwie so ansiedeln.
Ja.
Ich finde, man sagt dann ziemlich wenig über den Film, aber irgendwie ist es auch ein Film, der einen auf den Weg mitnimmt. So,
richtig, ja, genau. Genau darüber habe ich nämlich auch gedacht, wie würde ich den zusammenfassen? Es gibt halt, du könntest jetzt noch detaillierter darauf eingehen, was passiert, aber es gibt nicht diesen Moment, wo man sagt, hier wird es jetzt gespoilert. So. Also du könntest halt... Also
genau, es gibt nicht den Sprungpunkt des Films, der sagt, ab hier beginnt die Haupthandlung und das ist die Haupthandlung, die abgearbeitet werden muss, sondern wir sind eigentlich im ganzen Film auf dem Weg von Stan mit dabei. Also,
richtig.
Genau, ich soll eine Bewertung abgeben. Ich finde es schwer, den Film tatsächlich zu bewerten. Er hat mir subjektiv, vielleicht fange ich mal damit an, am Ende... Also auf inhaltlicher Ebene gar nicht so gut gefallen. Also ich kann nicht viel mit dem, was erzählt wird, anfangen. Ich komme dazu gleich, wenn wir im Spoiler-Teil sind. Ich finde, alles andere nimmt dann irgendwie die Sache vorweg. Das heißt, mir fiel es sehr schwer, am Ende Identifikation aufzubauen. Und so hat mich auch diese ganze Geschichte vielleicht gar nicht so sehr gepackt. Aber das ist was man dem Film ja nicht objektiv ankreiden kann. Wenn ich also versuche, mich so ein bisschen auf eine von außen Bewertungsrolle zu stellen, dann würde ich zuallererst mal mit dem Positiven anfangen. Der Film ist fantastisch besetzt, was die Schauspieler und Schauspielerinnen angeht. Der Film hat eine fantastische Optik und ist vom ganzen Handwerk her großartig gemacht. Also das ganze Kulisse, Setting, alles super. Der Film ist insbesondere in der ersten Hälfte, finde ich, brachial spannend erzählt, dass man auch wirklich wissen möchte, wie es weitergeht. Also fand, dass er das so am Ende nicht ganz von dem quasi halten kann, was er da irgendwie verspricht oder zumindest wie er einen mitnimmt. Finde aber, und jetzt kommen wir zum Kritischen, dass der Film an manchen Stellen zumindest für mich, und da dürfen mich gerne nachher von außen quasi Leute aufklären, unsauber und schludrig erzählt ist. Also dass es immer wieder Stellen gibt, wo ich auch jetzt noch denke, habe ich das einfach nicht verstanden? Bin ich zu doof oder ist das unsauber vom Film erzählt? Und ich kann gleich die ganzen Beispiele im Spoiler-Teil anführen. Das ist das, was ich dem Film auch auf objektiver Ebene ankreiden würde. Nicht jeder Film muss so einen dummen Menschen wie mich mitnehmen können, aber irgendwie erwarte ich schon, wenn ich dann den Film für den Podcast gucke und eigentlich mein Gehirn angeschaltet habe und ich nicht einen mega schlechten Tag hatte, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, dass ich dann doch möchte, dass ein Film mich mitnimmt. Es sei denn, es ist ein Film, der bewusst darauf ausgelegt ist von seiner Konstruktionsart, also zum Beispiel Memento, wo man sagt, ja, der will einfach, dass ich ihn mehrfach gucke, bevor ich ihn verstehen kann. Aber das ist er ja nicht. Also Nightmare Alley ist linear erzählt und deswegen finde ich, muss er mich auch in der Erzählung an den Stellen dann mitnehmen und darf für mich nicht so Lücken aufbauen. So, jetzt habe ich super lang geredet, ich habe keine Punktzahl gegeben.
Eben wollte ich gerade sagen, Punkte fehlen noch.
Ey, da ich ja am Ende doch subjektiv machen muss, würde ich sagen, 5 von 10 Punkten würde ich dem Film geben.
Okay. Ja, also ich stimme dir tatsächlich mal wieder 100% überein. Es ist den ersten Punkt, den ich halt auch anführen würde, ist, die Optik ist einfach so unfassbar schön. Also man wird so erschlagen von dieser Schärfe, von diesem Detailgrad. Es sieht einfach alles toll aus. Ich mag sowieso super gern dieses Jahrmarkt-Setting oder dieses 30er-Jahre-Jahrmarkt-Setting, wo dann so, weiß ich nicht, der stärkste Mann der Welt oder die haarige Frau oder sowas. Und das ist also dieses Nostalgie-Flair hat halt, ne? Und das mochte ich auch unfassbar gerne. Klar, Starbesetzung, Stardichte ist unfassbar groß, dass du denkst, das ist doch auch, und er ist ja auch dabei und boah, ne? Also dass man irgendwie schon sehr erschlagen wird, auch von den Darstellern, die er da quasi besetzt hat. Der Film, für mich hat der Film so sehr, einen sehr spannenden Aufbau, dass man denkt, da kommt gleich der fette Clou. Da wird mir gleich die Kinnlade runterfallen. Und man untersucht diesen Film die ganze Zeit auf diese Hinweise und denkt so, das könnte jetzt ein Hinweis sein darauf, was später passiert. Und ja, das Problem ist eben, dass die Auflösung dann nicht dieser fette Clou ist. Also für mich gab es eher eine Enttäuschung. Also es wird halt eine Geschichte erzählt. Ich finde, die Geschichte, die erzählt wird, wird auch ganz gut erzählt. Nur es ist ja, ich gehe halt sehr unbefriedigt da raus, weil der Film eben nicht das hält, was er verspricht.
Da können wir auch gleich drüber reden, wenn wir im Spoiler-Teil sind, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Man kann ja sagen, das Problem kann ja an dir liegen, dass du dir das fälschlicherweise einbildest. Aber ich habe auch schon gleich eine Begründung dafür, warum der Film meiner Meinung nach dieses Gefühl aufbaut.
Ja. Ja, klar. Das stimmt. Also das können wir gerne gleich nochmal ein bisschen weiter analysieren. Das würde mich auch sehr interessieren. Also für mich war es unterm Strich eine 6 von 10. Also immer noch ein sehr solides Handwerk. Allerdings ja, schade, dass ja, also mir hat noch ein Stück gefehlt so vom Puzzle, dass es wirklich ein Gesamtkunstwerk dann geworden wäre.
Hashtag unbezahlte Werbung, einfach weil ich neugierig über eure Meinung bin, weil er ist in der Presse, glaube ich, ganz gut weggekommen. Habe ich, nachdem ich mir meine Meinung quasi gebildet habe, dann geguckt. Wenn jemand Lust hat und Disney Plus besitzt, da kann man den Film kostenlos gucken. Also, was heißt kostenlos?
Ja, also die Bezahlschranke Disney Plus und dahinter kann man dann kostenlos gucken, ja.
Ja, ich bin auch ein bisschen bezahlbeschränkt, aber so,
ja.
Wollen wir dann in den Spoiler-Teil gehen?
Okay, ich spreche eben den Spoiler-Alarm aus. Spoiler-Alarm!
Genau, wir haben es wieder nicht gesagt, aber genau, Max, wundervoller Spoiler-Alarm, ist im Moment auf Eis gelegt, wegen Sirenen und so viel schlimmen Dingen in der Welt. Ich werde es jetzt jeden Podcast einmal sagen und alle mal so, oh, das ist mir doch, jetzt reicht doch.
Und möchtest du jetzt anfangen, zusammenzufassen mal?
Ja klar, mache ich sehr gerne. Allerdings haben wir einen Tag später als da, wo wir vorher aufgenommen haben, das hört ihr natürlich jetzt nicht auf der Aufnahme, weil wir gestern von unserem Kind aus dem Podcast gerissen worden sind und weil wir gute Eltern sind, fasse ich den Film erst heute zusammen. Aber wie gesagt, für euch ist das alles der gleiche Moment. Ist das nicht verrückt? Genau, der Film. Ich freue mich unfassbar, ihn zusammenzufassen, weil wir ja eben schon festgestellt haben oder gestern, was auch immer, dass der Weg das Ziel ist irgendwie bei dem Film. Und das heißt, ich werde wohl sicherlich den kompletten Film irgendwie zusammenfassen müssen. Ich fange mit einem fetten Spoiler an, was aber im Spoiler-Part durchaus legitim ist. Und zwar ist es so, dass Stan quasi seinen Vater umgebracht hat, was wir erst im Laufe des Films erfahren. Der war schon ein alter Mann und Alkoholiker, glaube ich. Und er hat ihn letztendlich einfach erfrieren lassen und hat ihn dann verbrannt. Und danach ist er eben zum Zirkus gekommen. Und im Zirkus hat er verschiedene Personen kennengelernt. Unter anderem Willem Dafoe. Ich weiß nicht, wie Willem Dafoe als Charakter heißt in dem Film.
Clem Holtley.
Clem Holtley. Und Holtley ist... Ist egal. Ich sag einfach Willem Dafoe, dann wisst ihr Bescheid. So, Willem Dafoe ist der Zirkus... Jahrmarktdirektor, ich habe keine Ahnung, der Vorsitzende des Jahrmarkts auf jeden Fall. Und er ist so ein bisschen die erste Figur, die ihm so Sachen beibringt. Und unter anderem erklärt er ihm, wie man zu sogenannten Geeks im Zirkus kommt. Ein Geek, das ist tatsächlich übrigens, hat auch historischen Anhalt. Also es ist nichts, was der Film sich irgendwie als alleinige Sache ausdenkt, sondern diese Geeks gab es wirklich. Das waren Personen, die meist unter quasi Alkoholiker waren und dann eben mit Alkohol abgespeist worden sind. Und die hatten dann die Aufgabe, vor Publikum im Rahmen einer Freakshow einem Huhn zum Beispiel oder einem anderen Lebewesen den Kopf abzubeißen und das dann auszusaugen. Und er erklärt halt, dass sie es da so machen, dass sie sich einen abgewrackten Alkoholiker suchen und den Schnaps noch mit Opium versetzen und ihn abhängig machen und ihn dann auf Entzug setzen. Und so kriegen sie halt eben diese Geeks dazu, für sie zu arbeiten. Wobei arbeiten klingt so, als wenn das sehr freiwillig wäre. Den Geek, den wir da in der Szene sehen, der lebt halt einfach in einem Käfig und ist gefangen. Gleichzeitig lernt er noch eine Frau und ihren Mann Pete kennen. Und Pete und die Frau sind Mentalisten, also das heißt Zauberer, die mit Mentalmagie, also mit Gedankentricks wie Gedankenlesen zum Beispiel, auftreten. Und er lernt von den beiden eine Menge, insbesondere von Pete, bis er dann Pete eines Tages dann versehentlich eine Art Schnaps, gibt es das, glaube ich, Holzschnaps oder wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen, aber ist auf jeden Fall eine Art Alkohol, die man nicht so trinken kann. Da ist nicht klar, ob er das absichtlich oder versehentlich macht, aber er gibt Pete diesen Alkohol und daraufhin stirbt Pete. Er nimmt das Buch von ihm, wo die ganzen Sachen drinstehen, also über die Mentalmagie an sich und brennt mit einer anderen Frau von diesem Jahrmarkt, in die er sich schon vorher verliebt hat, letztendlich durch.
Molly,
also was heißt brennt durch? Er sagt schon allen noch Tschüssi. Und dann sehen wir einen Sprung von 2 Jahren und er hat seine eigene Mentalmagier-Show etabliert auf einem ganz anderen Niveau, jetzt nicht auf dem Jahrmarkt-Level, sondern tatsächlich vor seriösem oder nicht vor Allerweltspublikum, sondern glaube ich eher vor gehobenem Publikum. Und dort tritt er auf und wir sehen direkt eine Show, wo er von einer Frau bloßgestellt wird, die behauptet, dass er ein Scharlatan ist und er schafft es tatsächlich durch, glaube ich, sehr viel Konzentration und seine Erfahrung, eben dann diese Frau doch als Gedanken zu lesen. Also es geht darum, dass er liest, was sie in ihrer Handtasche hat Und dann macht er die Frau noch richtig runter, weil sie hat eine kleine Pistole in der Handtasche und sagt, ja, das ist, weil sie auch noch jemand sind, der an Selbstmord denkt. Später kommt raus, dass diese Frau im Auftrag eines Richters dort war, um ihm auf die Zähne zu fühlen, ob er tatsächlich als Mentalmagier was drauf hat, weil dieser Richter ihn engagieren möchte. Das tut er dann auch. Aber Stan macht mit dieser Frau, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, gespielt von Cate Blanchett.
Lilith.
Mit Lilith quasi dann gemeinsame Sache. Das ist eine Psychologin. Und er erfährt, weil der Richter gleichzeitig auch Kunde dieser Psychologin ist, weitere Sachen über den Richter. Und die benutzt er, um eben Geld aus dem Richter zu ziehen. Bei der Richterfamilie geht es darum, dass die eigentlich ihren toten Sohn wiedersehen wollen oder mit ihrem toten Sohn Kontakt aufnehmen wollen. Und er macht da so ein bisschen so eine Mediumsnummer mit denen. Dann läuft das Spiel mit Lilith weiter und Lilith und er reichen ihn weiter an einen noch mächtigeren Mann. Deswegen kamen wir im Podcast auch auf das Thema mächtig sein, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Ich kann mir offensichtlich
Grindel heißt der, Ezra Grindel.
Ezra Grindel, genau. Ezra Grindel möchte seine tote Frau wiedersehen, die er zu einer Abtreibung gezwungen hat und die dabei.
Es war nicht seine Frau, es war eher so eine Freundin von ihm.
Okay, das wusste ich nicht genau. Also irgendeine Geliebte dann auf jeden Fall, die er aber sehr vermisst, die er zu einer Abtreibung gezwungen hat, bei der sie gestorben ist. Und dabei fliegt aber letztendlich, nachdem er ihm schon viel Geld aus der Tasche gezogen hat, Stan auf. Stan tötet letztendlich Ezra und noch einen weiteren Mann. Und dann kommt raus, dass Lilith quasi die ganze Sache irgendwie letztendlich mit inszeniert hat, um Ezra einerseits das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also sie wollte, glaube ich, Ezra platt machen, aber hatte, und da wird es ein bisschen schwierig, weil ich es nicht alles genau verstanden habe, darüber müssen wir gleich reden. Ich weiß nicht, ob sie auch Ezras Tod mit einkalkuliert hat, aber letztendlich hat Lilith quasi Stan auch nur als großen Spielball benutzt, um ihre Rache an Ezra auszuüben. Warum Rache? Weil sie irgendwann in der Vergangenheit von Ezra misshandelt worden ist. Das sieht man mal kurz in so einer Szene. Warum? Müssen wir auch mal drüber sprechen. Und dadurch muss Stan quasi völlig pleite fliehen, kommt herunter, wird zum Obdachlosen. Ist Obdachlose ein Wort, was man benutzen darf? Das weiß ich nie.
Ja. Genau.
Okay, und will dann aber irgendwann wieder im Zirkus anheuern oder im Jahrmarkt und da riecht der neue Jahrmarktvorsitzende, ey, du bist Alkoholiker, das wird nichts mit uns beiden. Aber kurz bevor Stan gehen will, sagt er, hey, wie wär's, wenn du nicht einen Schnaps von mir haben möchtest? Lass uns doch als alte Jahrmarktsfreundin einen Schnaps trinken. Und spätestens da, denke ich, ist dem geneigten Zuschauer, der ordentlich mitdenkt, die Pointe des Films klar. Stan trinkt mit ihm diesen Schnaps und dann sagt er, hey, ich habe vielleicht doch einen Job für dich. Du könntest ein Geek werden und dann lacht Stan wahnsinnig und sagt, ja, das will ich, das ist genau die Rolle, auf die ich mich mein ganzes Leben vorbereitet habe oder die, auf die mein ganzes Leben hinausläuft. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt.
Dafür bin ich geboren, glaube ich, sagt er.
Dafür bin ich geboren, das sagt er. Und ich bin offensichtlich nicht für Zusammenfassungen, aber fürs Podcasten geboren. Das war meine wundervolle Zusammenfassung dieses Films. Jetzt können wir endlich drüber reden.
Ja. Dieser Film hat einfach, ich meine, das hatte ich schon gesagt, ne, es ist dieser Clou, auf der es hinausläuft, ist ja eigentlich dann, dass Lilith diejenige ist, die dann halt die Böse ist, also oder die ihn dann halt auflaufen lässt. Aber es ist, fühlt sich halt auch nicht als so hundertprozentiger Clou an und man weiß halt nicht, was will dieser Film mir eigentlich sagen? Und ich habe eine. Also es ist alles so bedeutungsschwanger. Vielleicht fange ich damit an. Also es sind so viele Punkte, wo ich denke, mir ist das und das aufgefallen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Stan am Anfang nicht redet. Das erste Mal, dass er spricht, ist, wenn er direkt den Geek anspricht. Und er redet halt vorher oder nachher nicht. Also was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, dass er nicht redet, ne? Oder was hat es zu bedeuten, dass er keinen Alkohol trinkt?
Darf ich da kurz einhaken? Aber ich finde das ganz wichtig, diesen Punkt. Das ist nämlich genau das, was wir eben im Gespräch beziehungsweise gestern meinten, dass er tatsächlich, also dieses, dass der Film einen Clou hat, wird an dieser Stelle dem Zuschauer oder mir zumindest suggeriert, weil Stan so überlegen dadurch wirkt, dass er seine Sprache nicht einsetzt, aber wo wir ihn zum ersten Mal reden hören, kann er ja wundervoll reden. Man weiß ja nicht genau, hat er ein Problem oder was ist die Schwierigkeit, aber wenn er den Geek dann anspricht, spricht er ziemlich sauber und man merkt, hey, wir haben eine relativ intelligente Person auch vor uns. Mhm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, warum hält er sich eigentlich mit Sprache zurück? Ist das, also hat er was Tieferes, als wir alle bisher vermutet haben? Ja. Oder, und das wird halt überhaupt nicht eingelöst.
Ja, vom Film. Ne, es ist auch dieses, weiß ich nicht, dass er so furchtbar viel raucht. Der ist ja ständig, man zieht er an der Zigarette, also man sieht ihn eigentlich ununterbrochen rauchen. Er lehnt erst den Alkohol ab, später fängt er dann an, Alkohol zu trinken. Ne? Das ist, vielleicht gibt es dann die Erklärung dafür, dass er selber einen Alkoholiker-Vater hatte und deswegen nie Alkohol trinkt. Ne? Und es ist halt so, ja.
Hey, ich würde es ungern vermischen. Ich würde es jetzt gerne so ein bisschen sauberer trennen, weil ich würde sagen, entweder sprechen wir erstmal über unsere Interpretation des Films und über das, was wir glauben, verstanden zu haben, oder wir sprechen über all das, wo wir da Probleme haben, wo der Film holprig erzählt. Und manchmal wird es sicherlich sein, dass man diese beiden Punkte nicht ganz sauber trennen kann.
Ja, dann würde ich tatsächlich damit anfangen, eine Theorie von mir vorzustellen, wie ich den Film so interpretieren würde.
Ja, mach das doch.
Okay. Ich habe auf dein Okay jetzt gewartet. Für mich ist dieser Film eigentlich eine Darstellung, dieses Geek-Werden von Stan quasi beschrieben wird. Also es ist, steht quasi über allen, nur sein Alkohol oder sein Opium ist halt Macht und Reichtum. Er kommt halt aus ärmlichen Verhältnissen, wie wir sehen. Ne? Also der Vater, der da halt stirbt, liegt halt nicht in irgendeinem tollen Bett, sondern es ist halt alles super ärmlich. Und er scheint ja seinen Weg da gehen zu wollen. Er will ja für Molly, er will Molly was bieten. Er will ja die Welt zu Füßen legen und sowas. Ne? Und strebt halt dahin, immer besser und immer mehr zu werden. Und sowohl Molly als auch hier Madame Sina, hieß sie, glaube ich, die Gedankenleserin von Toni Collette übrigens gespielt, die sagt ja auch, nee, wir müssen aufhören. Also es gibt einen Moment, so eine Art Ehrenkodex, wo man sagt, bis hierhin können wir die Leute blenden, aber wenn die dann anfangen, wirklich zu glauben oder dass wir mit Geistern reden, dann müssen wir denen klar machen, es ist alles nur ein Trick. Und Molly steht ja nicht dahinter. Sie macht ihm zuliebe, macht sie das und sagt, okay, danach ist aber vorbei, danach gehe ich weg, ich möchte das hier nicht mehr. Und er hat halt diese Droge halt so krass in sich, dass er jetzt immer mehr will und immer weiter geht, bis es dann halt zu diesem Moment kommt, wo dieser Knick entsteht und er quasi verfällt und er wird dann halt der Junkie und ist dann halt, liegt dann halt am Boden, also er wird dann halt zum Geek. Also bevor ihm dieses Angebot gemacht wird, ist er schon quasi der Geek geworden.
Ja, absolut. Also die Entmenschlichung sieht man ja auch nochmal schön an der Szene, wo Molly dann sagt, wenn ich mir Strom durch meinen Körper gejagt habe, dann wusste ich so, das geht gerade noch an meine Grenze, aber jetzt bin ich an einem Punkt, ich kann nicht mehr. Und er ignoriert es einfach. Also es ist halt...
Ja.
Also er kriegt es gar nicht mehr mit. Er ist halt wirklich nur noch auf sich bezogen und ja. Völlig sozial abgeschnitten, was, finde ich, nochmal so jemanden, der quasi in so eine eigene Sucht verfällt, irgendwie klar macht. Vielleicht, um jetzt aber noch deine Geek-Interpretation nicht zu stützen, aber vielleicht noch ein bisschen runder zu machen. Irgendwie, der Film startet, außer ja natürlich jetzt klar, wir sehen natürlich die Szene, wo er seinen Vater verbrennt, aber ansonsten startet der Film relativ früh damit, dass dem Zuschauer dieser Geek vorgestellt wird. Und zwar der in der Zirkusmanege oder was weiß ich auch immer, was das ist, quasi auf dem Boden sitzt und dem Huhn den Kopf abbeißt. Und irgendwie ist es so ein bisschen, dass der Film letztendlich, also es ist der Film, den Vorschub macht, ich überinterpretiere das jetzt so ein bisschen, aber wir sind die Zuschauer, die ihre 50 Cent bezahlen und dem Geek dabei zugucken. Wir wissen es nur noch nicht. Also am Ende des Films kriegen wir unseren Geek quasi präsentiert, für den wir gezahlt haben. Aber wir kriegen ihn auch mit Leben gefüllt, also dass er ein Mensch ist. Wir kriegen die Geschichte hinter dem Geek. Auch der andere Geek, den wir davor gesehen haben, wird sicherlich eine Geschichte gehabt haben, aber dessen Geschichte kriegen wir nicht erzählt. Wir kriegen halt die Geschichte eines anderen Geeks erzählt.
Ja, also es ist auch, also ich meine, das Umfeld ist ja sehr grausam, in dem er da eigentlich ist, ne? Also weil dieses jemanden zum Geek machen ist ja komplett furchtbar und auch die Ausstellung von missgebildeten Kindern in diesen Flaschen, also vor allem diese eine Figur ist ja da, die ich auch als bedeutsame Figur halt angesehen habe, aber da wollten wir später drüber sprechen, die mit dem dritten Auge halt geboren wurde.
Ja, da wollte ich, reden wir da jetzt oder später drüber?
Wir können auch jetzt darüber reden.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich als Religionslehrer irgendwas über diesen Namen von dieser Figur oder über diese Figur wissen sollte. Ich weiß nicht, ob du das Videospiel The Binding of Isaac kennst.
Nee.
Vielleicht googelst du es einmal ganz kurz, wenn du ein Handy in der Nähe hast. Natürlich hast du in diesem Moment kein Handy in der Nähe. Vielleicht erzählst du schon mal, was dir zu der Figur einfällt, und ich gebe dir mein Handy und google das eben.
Ja, ich meine, es ist ja eigentlich eine einfache Symbolik, dass es um das dritte Auge geht. Also das dritte Auge sagt man ja für hellseherische Fähigkeiten, und diese kleine Babyfigur mit dem dritten Auge geboren wird und dann halt stirbt. Weiß ich nicht, also könnte man sagen, okay, es ist der Mensch ist einfach nicht dazu geboren, ein drittes Auge zu haben, oder das ist einfach nicht die Möglichkeit, aber es ist halt eine Figur, die ihm halt immer wieder begegnet.
Okay, ja, also ich habe jetzt tatsächlich gerade mein Handy auch nicht gefunden, deswegen kann ich es nicht googeln, aber ich finde, es hat halt super Anleihe an das Design von diesem Videospiel, und da hat es halt auch so eine, klar, Binding of Isaac, da ist die religiöse Konnotation leichter zu verstehen. Aber ich hatte auch das Gefühl, der Name, ich weiß nicht mehr, wie der Junge hieß. Hieß der Enoch oder irgendwie?
Ja, so. Ja, ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Name, der irgendwas löste in mir aus, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste diesen Namen eigentlich kennen. Aber jetzt gebe ich mir offiziell die Blöße und sage, ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Stegreif, habe aber das Gefühl, das ist ein Telling Name,
ja.
Wo was hintersteht. Und zwar was Religiöses. Müsste ich tatsächlich mal googeln. Ja.
Ja. Das muss der Religionslehrer googeln. Das finde ich schön.
Ja, warum, also, ja. Jemand, der in seinem Fachgebiet so tut, als wenn er alles weiß, ist ein Vollidiot. Also,
ja,
oder er ist halt richtig genial, aber ich glaube, solche Leute gibt es ganz selten mal. Also,
ja, das glaube ich auch. Also, das heißt ja nicht, nur weil du Religion studiert hast, dass du jetzt die Bibel auswendig kennst oder irgendwie sowas.
Ja, und selbst wenn ich die Bibel auswendig kennen würde, ist das nicht der Inhalt eines Religionsstudiums, muss man auch mal nebenbei sagen. Schon hier fängt ja irgendwie so, also wir kommen vom Thema ab, aber irgendwie so die Laienperspektive falsch an. Das ist etwa so wie Leute, die glauben, dass jeder Biologielehrer alle Pflanzen kennt. So ist halt auch völliger Blödsinn. Also,
ja,
Und Erdkundelehrer kennen auch nicht topografisch jeden Ort und können ihn einordnen. Und Englischlehrer nicht alle Vokabeln. Ich könnte es jetzt 3 Stunden fortsetzen.
Ja, ich denke, wir haben den Punkt verstanden.
Ja, ich denke tatsächlich, die Bevölkerung hat diesen Punkt noch nicht verstanden.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf ein Thema noch eingehen, und zwar die moralische Verfassung von Stan. Weil er ja, also er akzeptiert viel, wie es ist, also er akzeptiert den Geek, ne? Aber er ist ja trotzdem, dass er ihn nicht entmenschlicht. Also er geht hier hin und bietet ihm zum Beispiel einen Zug von seiner Zigarette an oder sowas, ne? Also er sieht ihn ja halt als was Menschliches. Oder Ezra, also der hier reiche Typ, ne, ihm als ihm klar wird, dass der irgendwie Frauen gequält hat, weil er darüber hinweg musste, dass seine Geliebte halt an dieser erzwungenen
Abtreibung,
dankeschön, das ist das Wort, dass sie daran gestorben ist, dass er irgendwie seine Gewaltfantasien ja noch weiter ausleben musste, ist er ja auch sichtlich schockiert, und es ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb diese Inszenierung mit Molly als seine tote Geliebte da schief geht, weil er einfach halt schockiert ist da über die neue Information, die er erhalten hat. Das heißt,
also den Zusammenhang, warum das schief geht, kann ich irgendwie, also den sehe ich noch nicht. Also
okay, das muss es jetzt nicht bedeuten, aber ich keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so war, aber ich habe das so wahrgenommen, wie der war so, was hast du gemacht? Erzähl mir davon. Ja, also es war halt so schockiert. Habe ich ihn wahrgenommen, und deswegen.
Ja, aber die Inszenierung mit Molly hat ja überhaupt nichts, also da ist ja zeitliche, also da ist ja Zeit dazwischen. Also du tust ja so, als wenn das aus dem. Also,
nee, das ist doch in dem Moment. In dem Moment, also Ezra erzählt ihm doch, ich habe schlimme Sachen mit Frauen gemacht, und dann fragt er halt nach, was hast du denn gemacht? Und dann sagt er, Also ich habe das vorher noch nie jemandem erzählt. Ich habe ihnen furchtbare Schmerzen zugefügt. Irgendwie sowas sagt er
doch. Ist das tatsächlich dieselbe Szene?
Das ist dieselbe Szene. Und dann kommt...
Okay, dann habe ich habe irgendwie die Szene, wo sie drinnen am Tisch sitzen, im Kopf gehabt. Nee, dann... Aber da sind wir, also wenn wir jetzt schon dabei sind, dann hake ich das jetzt auch ab, aber ich würde gerne gleich nochmal zurück zur Interpretation gehen. Nur weil ich halt einen Punkt, der mich massiv an dem Film stört, es gibt halt so Sachen, die schlampig erzählt sind. Ich finde halt trotzdem, er ist halt so voller Mega-Mentalist, der Sachen kann, die ich niemals könnte, und der kommt nicht auf die Idee, dass Ezra zu der Frau geht, die seiner Begierde über Jahre hinweg, über sein Vermögen hinweg entspricht. Und in dem Moment, wo sie sich vor ihm materialisiert, kommt er, wie gesagt, er rechnet nicht damit, also in seinem Plan, er sagt ja vorher, dann zwinge ich ihn auf, oder dann bringe ich ihn dazu, dass er auf die Knie geht, und dann gehst du einfach wieder weg.
Mhm.
So, ja, ich habe so den Plan gehört und dachte mir so, ja, wird scheitern, weil er da hingeht. Weil er will ja diese Frau wiedersehen.
Ja.
So, und das passiert auch. Und dann denke ich mir so, ja, der Typ ist sonst Psychologie-Genie und kann Leute durchschauen, und an der Stelle ist er einfach so richtig dumm. Also,
heftig überschätzt er sich. Vielleicht denkt er halt auch, ja, der wird jetzt komplett auf mich hören, der wird genau wissen, was ich hier vorhabe. Ach Gott, der wird halt, jetzt habe ich mich voll verhaspelt.
Ja, ich weiß aber, was du sagen willst, also so eine Hybris, aber,
ja.
Aber die finde ich tatsächlich sehen, also das sehen wir aber so krass halt nicht vorher bei ihm, dass wir jetzt sagen könnten, verstehe ich, dass der Film mich da mitnimmt, also da kann ich ja nur raten, das kann natürlich der Grund sein, dass er einfach völlig größenwahnsinnig mittlerweile geworden ist. Ich könnte aber genauso gut aus dem Film als Grund anführen, der ist so verzweifelt, weil Ezra jetzt ihm schon droht, dass er weiß, dass das scheitert, und er zieht es durch, was ich sogar übrigens plausibler halte, als dass er sich größenwahnsinnig ist an dieser Stelle.
Ja.
Aber der Film erzählt es halt einfach nicht ordentlich, meiner Meinung nach.
Ja.
Und es gibt aber auch wiederum für mich keinen Grund, warum man das interpretatorisch offen lassen sollte, dass man sagt, ja, wir haben es jetzt auch nicht nötig, weil wir können damit die Auslegung stärken, wenn wir das gar nicht ganz sauber erzählen. Und da gibt es viele Stellen im Film, die ich dieser Art bemängeln würde, wo ich sage, ja, wenn ihr mehr Klarheit schaffen würdet, hättet ihr auch einen cooleren Film. Also aus meiner Perspektive. Das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Film.
Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass der Film eine Verfilmung, eine Romanverfilmung ist von einem Buch, das, ich glaube, 1947 rausgekommen ist. Und also eine Neuverfilmung ist, das wurde schon mal verfilmt. Und genau, es ist aber, also es ist, nee, was die. Also es ist nicht, dass der Film nochmal verfilmt wurde, sondern der Roman wurde nochmal verfilmt.
Okay.
Ja.
Ich finde aber noch ein zweiter, also ich möchte mal zurück zur Interpretation. Ein zweiter Punkt ist so der Vaterkomplex. Also, dass der eine Rolle spielt, weil genau, letztendlich sein Vater ist Alkoholiker.
Mhm.
Und er kriegt ja dann im Zirkus eine neue Vaterfigur oder sowas ähnliches wie eine Vaterfigur, die auch wieder Alkoholiker ist.
Ja.
Und die ja auch wieder umbringt. Also hier wird tatsächlich das, was wir mit dem Vater erlebt haben, Entschuldigung, nochmal gespiegelt.
Mhm.
Und dass wir es nochmal erleben.
Ja.
Also,
ja.
Und auch tatsächlich zumindest mit hier, ich habe seinen Namen wieder vergessen, William Dafoe, haben wir auch so zumindest so ein bisschen so eine Vaterrolle, wo man das Gefühl hat, also er hat so zwei Leitfiguren innerhalb dieses Jahrmarkts.
Ja. Eine Positiv-Vaterfigur und eine Negativ-Vaterfigur?
Das oder? Kann man so nicht sagen, tatsächlich.
Ja, okay, also beide
haben ihre Probleme tatsächlich und beide haben ihre positiven Seiten. Ne?
Ja,
also
ja.
Also bei dem einen ist es quasi, bei dem Pete, vielleicht soll das auch nur da die Vaterfigur sein, das ist halt völlig offensichtlich gespiegelt, weil es exakt so läuft wie mit seinem Vater.
Ja.
Aber bei William Dafoe hat man ja halt auch so ein bisschen das Gefühl, er gibt ihm ja zumindestens Anleitung, aber da kann ich es nicht ganz so zu Ende denken wie bei dem Pete. Wahrscheinlich ist es nur bei dem Pete so eine direkte Vaterfigur.
Ja.
Was dann übrigens tatsächlich ein Ödipus-Komplex ist, weil er dann seine Mutter im übertragenen Sinne bumsen würde, weil er ja die Frau von Pete gebumst hat.
Ja, und auch die Lilith ist ja, zu der er ja so eine sexuelle Beziehung aufbaut, ist ja auch so eine Mutterfigur im weiteren Sinne dann. Also wenn wir da auch eine Vaterfigur haben mit Ezra, der also weiß ich nicht, also auch wieder eine männliche Figur, die da ihm gegenübersteht, und eine weibliche.
Übrigens, ja, das stimmt nicht ganz, was ich jetzt sage, aber mir ist aufgefallen, dass die einzigen, die Schusswaffen so richtig, also tödlich gebrauchen, sind, glaube ich, oder es ist ja nur einmal überhaupt eine Schusswaffe tödlich gebraucht, aber dass auf jeden Fall Frauen mit Schusswaffen irgendwie in dem Film inszeniert werden. Also,
ja, ja, stimmt. Und Stan, so ein krasser, also der muss ja so eine krasse Kraft haben, weil er sowohl diesen Geek fast totschlägt, als auch halt Ezra komplett Nase weghaut.
Aber das ist halt auch was mir überhaupt nicht, also dann können wir, also sein, du hast noch Interpretation, sein, aber dann können wir mal zu den ganzen Sachen, die mir nicht gefallen. Auch hier haben wir wieder die Anlegung, wenn er den Geek das erste Mal umprügelt, dann wirkt er so, als wenn er irgendwie ganz krasse Kampferfahrung hätte. Also er hat so ein Movement, was richtig krass ist. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wenn er den, also in diesem Grusel-irgendwas-Kabinett ist und diesen Geek. Und auch bei Ezra wirkt er so, als wenn er krasse Kampferfahrung hätte. Also, und das löst sich jetzt zum Beispiel nicht auf. Es gibt keinen, also auch hier wird wieder so quasi, er wird mysterischer gemacht am Anfang, als er tatsächlich eigentlich ist. Also wir haben diese schweigende Person, er wirkt so, als wenn er irgendwie Kampferfahrung hätte. Aber es gibt hier nichts, was weiter zu erzählen ist. Auch dieses unglaublich große Geheimnis letztendlich, damit ist es ja auch noch verbunden, was ist da am Anfang passiert. Ja. Klar hat das ja alles irgendwie seine Wende und sowas, aber ja, ich weiß gar nicht, hätte man das mit dem Vater nicht auch von vornherein ganz offen erzählen können? Musste man das so verschleiert erzählen, wie es erzählt ist?
Ja, es lässt halt immer noch so ein bisschen offen, ob er wirklich, also diesen Vater getötet hat. Man hat ihm, also bis es dann klar erzählt wurde, ne? Also man weiß den Film nicht genau, also innerhalb des Films nicht genau, ist es jetzt wirklich ein Mord gewesen am Vater, oder es gibt so Szenen, wie er sehr innig über seinen Vater gelehnt ist, wo man denkt, okay, er hat sich jetzt sehr um ihn gekümmert und so, aber es wird dann ja zum Schluss aufgeklärt, als er sagt seinem Vater so, ey, du ekelhaftes Schwein, ich lass dich jetzt sterben, oder irgendwie so, keine Ahnung, das sagt er jetzt nicht genau so wortwörtlich, aber ich glaube, es ist das, was ich habe dich immer gehasst oder so. Ne?
Ja, ja.
Na.
Dann würde ich zu den ganzen Sachen kommen, die ich scheiße fand, also beziehungsweise schlampig erzählt. Also vielleicht ist die Szene gar nicht so krass schlampig erzählt, aber ich fand sie auch so unnachvollziehbar. Und zwar warum, wie heißt er denn, hier der Hellboy, Ron Perlman?
Ron Perlman, ja.
Es gibt
Bruno
so
Szene, heißt er im Film.
Ja, wo Bruno, we don't talk about, wir machen das Gegenteil, wir reden über Bruno. wo Bruno ihm so richtig hart aufs Maul haut, weil er mit Molly ausgeht. Und
der gehen will, eigentlich abhauen will, ne?
Genau, und das ist halt so, ja, es wird halt irgendwie erklärt, weil er Mollys Vater gesagt hat, dass er auf Molly aufpassen soll, aber irgendwie ist so diese ganze Szene nicht so richtig nachvollziehbar. Also ist Bruno halt einfach ein Arsch oder also.
Ja, und vor allem, er taucht danach nie wieder auf. Also es lebt es halt überhaupt nicht mehr aus, so, ne? Es ist so, ich weiß nicht, es war so, Demero del Toro will vielleicht einfach Ron Perlman irgendwie in der Rolle da drin haben. So wirkt es für mich. Und der hat irgendwie irgendeine Rolle jetzt erfunden oder wichtig gemacht.
Ja, aber genau, es ist aber so im Laufe des Filmkontexts relativ bedeutungslos, meiner Meinung nach.
Und ja, das stimmt, absolut. Und dafür ist es sehr hart.
Dann haben wir so Sachen, sein Werdegang, also ich greife mal nur die Sachen in der Reihenfolge, wie sie mir gerade einfallen, auf. Als er wieder Alkoholiker wirkt oder als er Alkoholiker wird, ich habe irgendwie das Gefühl, wir wissen manchmal nicht, wie die Zeitsprünge in dem Film sind, aber man hat irgendwie das Gefühl, er wird innerhalb von 3 Szenen zum Alkoholiker und das wären 2 Tage. Also, und er wirkt ja dann auch schon irgendwie so, als wenn er Alki wäre, ne? Aber es ist halt voll übertrieben irgendwie.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und man weiß auch nicht genau, warum er eigentlich anfängt, Alkohol zu trinken. Und also,
ich sag's mal total böse, damit das niemals, was er der Psychologin sagt, endlich ins Gegenteil aufgelöst wird und der Zuschauer ganz nickend da sitzt und sagt, aha, da ist unser Nie also hin. So, ja, cool, dafür danke. Ja, ernsthaft, oder?
Ja, aber es ist, also, und das bedeutet auch sofort, wenn er Alkohol trinkt, dass er dann Alkoholiker wird, ne? Also es ist ja irgendwie auch komplett gleichgesetzt.
Ja.
Das ist halt auch irgendwie, also.
Was natürlich so ein bisschen, jetzt kommen wir wieder zurück, um es jetzt mal zu retten, wenn man es positiv fruchtbar machen möchte, dass bei ihm einfach genau das, was du erzählst, diese Grenze zwischen ganz oder gar nicht einfach nicht gegeben ist. Also man kann es jetzt auch im Sinne des Films auslegen, dass man sagt, okay, genauso wie er das mit dem Ruhm nicht hinbekommt, kriegt er andere Sachen auch nicht hin. Wenn er etwas macht, dann macht das in Vollkommenheit. Also,
ja.
dann finde ich, dass der ganze Racheplan von Lilith irgendwie nicht so richtig klar ist. Also.
Ja. Ja, also, es ist, also für mir ist es überhaupt nicht klar, warum sie Rache nehmen will. Also, will sie überhaupt Rache nehmen an
ja, Ezra? Ja, ich glaube, genau, sie will Rache an Ezra nehmen, aber auch das ist nicht richtig, also meiner Meinung nach, zumindest in der deutschen Sprachausgabe nicht richtig erzählt. Ob es im Englischen vielleicht anders ist, sie zeigt ihm ja irgendwann, also quasi Stan, ihre Moppies, und dabei sagt sie irgendwie, das tun einem Leute wie Ezra oder sowas an. Also,
ja, sie sagt sowas wie, man muss vorsichtig sein.
Genau, aber sie sagt nicht 100%, das war Ezra.
Ja, ja, ja.
Also man hat mitschwingend, dass man glaubt, er war es, aber sicher ist man sich an dieser Stelle nicht.
Ja.
Und ich finde auch da, wenn man das will, kann man das ja ganz klar erzählen. Oder ich habe es halt nicht verstanden.
Ja.
Und dann ist es halt so, das finde ich also ganz absurd. Da habe ich auch sogar Pause gemacht während des Films. Vielleicht habe ich aber einfach die Hälfte nicht gerafft. Dass sie dann sagt, ja, ich ziehe bei Ezra auch nicht mit. Du kriegst keine Geheimnisse von mir über Ezra. Dann nimmt sich ja Stan so ein Wachsding oder was auch immer, um so einen Schlüssel nachzumachen, um dann eben in ihre Unterlagen einzubrechen. Und das macht er dann auch. Und dann ist er halt auch nachts da und hört sich die Sachen über Ezra an. Und dann gibt es aber irgendwie zwei Szenen später, sehen wir, wie er irgendwie dann mit Lilith über all diese ganzen Sachen talkt. Und da müsste ja bei Lilith irgendwie mal irgendwie aufkommen, so, woher hat er denn jetzt eigentlich die Informationen?
Ja.
So, und das findet auch nicht statt. Also,
ja.
Das ist halt merkwürdig. Dann kann man ja sagen, ja gut, weil sie ihn manipuliert, fragt sie erst gar nicht nach. Aber dann wäre es wieder von unserem Stan sehr dumm, bei Lilith mit diesen Informationen angeritten zu kommen, ne? Also irgendwas passt da nicht, finde ich.
Ja,
also,
ja, das stimmt.
Oder kannst du das auflösen? Also,
nee. Es war, bei mir hat sich auch diese Frage gestellt. Also, und vor allem, wenn sie ihn da jetzt so kriegen will, Ezra so, da auszutricksen, oder ich weiß gar nicht, was ihr Plan dahinter sein könnte, dann warum sollte sie ihm dann noch weiter Steine in den Weg legen? Also warum sollte sie das für ihn schwieriger machen, an Informationen zu kommen? Damit sie nicht sofort durchschaut wird. Aber das ist ja auch irgendwie, finde ich, schwierig nachzuvollziehen.
Genau. Und dann ist halt nicht klar, was sie eigentlich ganz genau wollte, weil das, was sie da anlegt, wirkt ja jetzt auch nicht so, dass man danach sagt, oh cool, das hat die krass alles so geplant, sondern es wirkt ja immer noch, als wenn das alles sehr, sehr zufällig gewesen wäre,
ja,
oder?
Ja, ja, also genau, das ist halt mein Problem mit dem Ganzen, dass dieser, also das ist ja der eigentliche Clou im Film, aber der Clou ist halt nicht gut erklärt und dadurch, ja, nicht cool. Also, dadurch, da hat sich bei mir einfach nicht so ein befriedigendes Was oder sowas
genau,
eingestellt.
Ich finde auch, dass sich tatsächlich auch die Zufälligkeit auf einer anderen Ebene auch nochmal total überspitzt. Irgendwie, vielleicht soll es ja auch so sein, aber dann spricht es mich irgendwie nicht an, dass die Frau vom Richter den Richter genau irgendwie passend zu dem Zeitpunkt erschießt, damit das in der anderen Situation mit Ezra eskalieren kann. Das ist halt auch nochmal komisch irgendwie, ne? Also.
Ja.
Oder gibt's da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der kausale Zusammenhang, hört er zufällig nur Radio, der andere Typ, und geht dann, oder geht er aufgrund des Radios raus, oder hört er draußen irgendwie Ezra um Hilfe rufen? Also,
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich glaube, also, ich hatte das jetzt nicht so krass im Zusammenhang gesetzt, weil ich bin, du meinst der Leibwächter von ihm, ne?
Genau.
Ja, der, keine Ahnung, ob der jetzt, also, der war ja, der hat ja gesagt, so, ja, hier, der Ezra ist mir super viel wert, ne, ich passe jetzt auf den auf und so. Also, ob er da wusste, dass der auch beim Richter war, der Stan, und deswegen da einen Zusammenhang gesehen hat, um dann seinen Auftraggeber zu beschützen, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ich glaube, es war dann nur der Zufall. Und dass man sagt, so, okay, hier haben wir es, hier zeigen wir dem Zuschauer nochmal die Handlungen, die Stan halt macht, also wo er sagt, so, ja, ich habe denn jetzt ja eigentlich die Ehe gerettet, ich habe denen ja was Gutes getan, dass das nicht mehr stimmt, weil er hat sie quasi umgebracht oder in den Selbstmord getrieben mit dem, was er ihnen gesagt hat. Also, dass da nochmal auf allen Ebenen gezeigt wird, es ist nicht gut, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, es ist nicht gut, dass du die Leute belogen hast und gesagt hast, du kannst mit den Toten reden. Also das ist halt, da fällt sein Kartenhaus in dem Moment zusammen. Also das so quasi, dass das kleine Drama, worauf das große Drama dann halt folgt und er Ezra umbringt.
Ja, ja, absolut. Also stimme ich dir zu. Warte, über irgendwas wollte ich mich auch noch, also das ist genau das, was wir eben angesprochen haben mit dem Geek und der menschlichen Zuneigung, dass ich finde auch so ein bisschen die Charakterentwicklung von Stan, also oder Dewicklung, ich habe keine Ahnung, was ist das Gegenteil von einer Entwicklung, aber der Charakterverfall, dass ich da nicht so 100% mitgenommen wäre, dass ich das nachvollziehen kann. Also ich verstehe, dass das passiert aber es ist halt schwierig, weil er ja offensichtlich eigentlich eine ganz nette menschliche Anlage hat am Anfang.
Ja.
Da habe ich auch das Gefühl, so ja, so richtig kriege ich nicht mit, wann geht der Charakter eigentlich kaputt, also seine Moralität und sowas. Also
Ja.
Also klar, zum Beispiel auch an der Beziehung zu Molly, finde ich, kann man das auch nochmal klar machen. Klar, am Anfang ist halt so super romantisch und total voll on fire mit Molly und dann, gut, da kriegen wir so ein bisschen ein Gefühl. Er ist irgendwie entnervt, weil sie irgendwie weniger kann, als er sich, glaube ich, erhofft und sowas. Und dann geht es halt Stück für Stück deswegen kaputt. Aber auch da habe ich das Gefühl, irgendwie fehlen einem diese 2 Jahre dazwischen, die der Film nicht erzählt, um einen da glaubwürdig mitzunehmen. Also, Also es ist so ein bisschen, vielleicht kann ich es auch nochmal klar machen, was da mit Molly das Ganze angeht. Es gibt so Liebesfilme, die nehmen einen in der Liebesgeschichte wie ein Paar quasi, die nehmen einen super glaubwürdig mit und dadurch werden krasse Emotionen entzündet.
Mhm.
Und dann gibt es so Liebesgeschichten, die erzählen relativ schnell, wie ein Paar zusammenkommt, aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist so belanglos und dann fühlt man halt nichts. Und hier habe ich den Umkehreffekt, dass ich finde, das Zerbrechen der Beziehung wird zu wenig erzählt, um mich als Zuschauer mitzunehmen. Also.
Ja. Okay, ich verstehe das, ja. Ja.
Tja. Das war es eigentlich im Prinzip, glaube ich, mit den wichtigsten Sachen, die ich zum Film. Also, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, worüber ich mich noch aufregen wollte.
Ja, es ist. Also, wenn ich das jetzt nochmal für mich so zusammenfasse, wir haben hier viele Fragmente, die dir irgendwie zeigen, da steckt noch mehr dahinter, da könnte noch was Mystisches sein, da könnte noch was Cluehaftes sein, ein Bild, das sich zusammenfügt, also was halt mega cool wäre. Aber das ist halt das, was der Film verspricht. Und das ist das, was der Film nicht hält. Also wir kriegen einfach nicht diesen Wow-Effekt.
Ja, und das führt halt auch ein bisschen dazu, dass also quasi das, was du sagst, diese Geek-Erzählung spricht mich auch am Ende gar nicht an. Also,
ja.
Weil es, glaube ich, tatsächlich in dem Fall super weit von meiner eigenen Lebensrealität und meinen Bedürfnissen, da sind wir wieder beim Thema Macht, weg ist, dass ich sage
so. Ja gut, wenn du so deuten willst, mit dass der Film da mit erhobenen Zeigefinger steht und sagt so, du solltest nicht zu viel vom Leben wollen, immer auf die Grenzen achten. Aber also so habe ich den Film jetzt nicht gesehen.
Nee, das wollte ich jetzt auch nicht so plump sagen, aber ja, und trotzdem guckt man sich ja schon irgendwie, also ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also entweder guckt man ja Filme auf irgendeine Botschaft oder es muss einen auf eine andere Art und Weise unterhalten und irgendwie sich diesem komischen Mann mit seinen komischen Vorstellungen, wie er sich runterwirtschaftet quasi, das unterhält mich nicht. Also,
nee.
Dann kann ich mir auch Bauer sucht Frau angucken.
Ja, ja, es ist halt genauso grausam, also wie die Geekshow, der Film.
Ja, oder
ich baue so Frau, obwohl das ist auch grausam.
Also ich spoilere jetzt einen anderen Film, also nicht so richtig, aber ich finde, es gibt aber auch Filme, wo das mit dem Runterwirtschaften besser gelungen ist, weil sie mich in einer anderen Intensität mitnehmen. Also ich habe jetzt an Requiem for a Dream zum Beispiel gedacht.
Also. Ja, das ist, also genau. Ja, das, an den Film muss ich auch sofort denken, wenn du das so sagst, ja.
Aber da ist es halt so, ich finde halt, da nimmt es einen in jeder Phase einfach auch aufgrund, wie es kunstvoll gemacht ist, mit.
Ja.
So, und das, finde ich, hat der Film irgendwie nicht.
Guillermo del Toro ist eigentlich jemand, der in seinen Filmen grundsätzlich irgendein Fantasy-Element drin hat. Und das ist ein Film hier, der kein Fantasy-Element drin hat. Der hat halt nur dieses wir tun so, als wären wir eine Fantasy, also mit dem Jahrmarkt und so, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte es dem Film wirklich gut getan, wenn dann rausgekommen wäre, er kann wirklich Gedanken lesen oder sowas. Wirklich, also wenn es da wirklich in Fantasy-Filme übergegangen wäre oder so.
Ja, krass, aber ja, ich freue mich dann auch schon echt mal irgendwann, aber ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal gucken kann. Pan's Labyrinth, also der Film, den ich nur einmal gesehen habe, weil ich ihn danach einfach mich nie wieder getraut habe, ihn mir anzugucken. Also,
war das so schlimm?
Ich fand den total, also es, ich glaube, mir fällt tatsächlich, wenn das ist mein Platz 1 Film, der Filme, die mich emotional mitgenommen haben. Also Pan's Labyrinth finde ich wirklich, ist ein Killerfilm. Also der ist wirklich unfassbar gut. Also ist so für mich, also wie gesagt, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. 10 von 10 Punkte Film. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Mhm. Aber er war halt auch so, ich habe nie wieder eine Gelegenheit gefunden oder das Bedürfnis, mich nochmal mit diesem Film zu verletzen. Also und deswegen, wir werden sicherlich im Rahmen von wir gucken mal auf Gilmero del Toro, freue ich mich wirklich Pan's Labyrinth nochmal anzugucken. Mhm. Da, finde ich, kriegt er das auch sehr, sehr gut hin, einen auf dieser frustrierenden Ebene mitzunehmen. Aber ja, was okay. Für ein schlimmer Film.
Ja, das stimmt. Ja, ja, der hat zwischen, also dieser Film ist halt zwischen super fantasievoll und schön und total grausam.
Ja gut, aber das, wie gesagt.
Das ist, ja, Gilmero del Toro eigentlich seine Art, Filme zu zeigen, oder? Also,
kann ich so nicht sagen, aber ich wollte sagen, wir lagern das aus, weil
ja,
wir
jetzt
nicht gut, hier...
Das ist stimmt. Also, es ist einfach nur, dass er halt sehr brutale Szenen hat, also, dass die...
wir lagern das aus, was warst du an wir lagern?
Nein, aber ich meine jetzt auch bezogen auf den Film Nightmare Alley, ich finde die Brutalität, die manchmal gezeigt wird, also auch gerade, wie er dem einen da die Nase wegschlägt, ist halt schon, also... krass, halt so, das ist so ein Mini-Splatter-Element halt drin, dass man denkt so, wow, also dass das jetzt so gezeigt wird, hat mich doch schon ein bisschen schockiert.
Ja, das stimmt tatsächlich. Oder dass das Ohr irgendwie so da
rumflattert.
Rumflattert, genau.
Ja, naja, genau. Okay, aber das damit sind wir jetzt auch fertig, ne? Also damit genau. Sind wir mit der Besprechung fertig. Wir haben einen kleinen Ausblick gegeben. Wir werden uns auf jeden Fall Gilmero del Toros Film nochmal etwas näher widmen. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das da in Zukunft aussieht. Ich bedanke mich ganz herzlich, Benny, bei dir für diesen wundervollen Podcast und bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und ich sag dann von meiner Seite aus Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Da habe ich nichts zuzufügen. Tschüss.